Ja, guten Morgen. Wir freuen uns, heute Morgen bei euch zu sein. Und ich glaube, unser Herr ist hier. Amen. Es ist eine gesegnete Gemeinde. Und ja, wir sind Zigeuner, kommen aus dem Stamm der Sinti. Ihr wisst, da gibt es zwei, Roma und Sinti. Wir kommen aus dem Stamm Sinti und sind seit ungefähr 16 Jahren gläubig. Haben 4 Kinder, 5 Enkelkinder und leiten eine Gemeinde in Düren und in Troisdorf. Ja, und Gott hat vieles mit uns gemacht. Und davon wollen wir euch ein bisschen erzählen. Und ich denke, meine Frau wird das jetzt so einleiten. Und seid gespannt. Richtet eure Herzen zu der Sonne. Und ich denke, der Herr will heute was tun. Ja, nicht weil wir hier sind, sondern weil er lebendig ist. Amen.
Ja, guten Morgen auch von mir an euch alle. Hört ihr mich? Ja. Und zwar, Gott hat mir auch einen Eindruck gegeben, aber ich habe gedacht, ich stehe gleich hier vorne, dann brauche ich nicht zweimal aufzustehen. Dann kann ich das jetzt mitteilen. Und zwar sage ich 3 Wörter hier in den Raum stehen, ganz groß. Ich helfe euch. Einfach wunderbar. Er weiß und ihr wisst, wo ihr Hilfe braucht und der Herr hilft euch. Und hab auch hier total Gottes Gegenwart gespürt und Jesus ist hier jetzt. Der freut sich an uns alle. Und mir ist direkt aufgefallen, als ich hier reinkam, Jesus rettet, Jesus heilt. Er ist der, der rettet und heilt. Wir können uns gebrauchen lassen und ihm dienen und helfen dabei. Aber er ist der Retter und der Heiler. Und ganz kurz zur Einleitung. Ja, Jesus hat auch uns gerettet. Keiner von uns ist so gut, dass er hier sitzt und noch nie was getan hat. Ich sag's mal so. Wir haben alle die Gnade Gottes gebraucht, ja, dass wir hier sitzen. Und auch mein Mann war 17 Jahre drogenabhängig. Auch ihn hat Gott gerettet und geheilt, kein Mensch. Und wir tun diese Arbeit, weil Gott uns gerufen hat. Ich wollte nie so eine Arbeit tun, weil mein Mann war 17 Jahre drogenabhängig, unser Sohn ist seit 18 Jahren drogenabhängig, heroinabhängig. Und ich habe mich immer gesträubt, wenn ich sowas gesehen habe, habe ich immer einen Bogen drum gemacht. Ich wollte nie irgendwie so eine Arbeit tun. Aber Gott hat gerufen und wenn wir uns in die Welt jetzt umschauen, dann können wir erkennen, was für eine Rolle spielt die Gemeinde in dieser Welt. Das müssen wir uns gut überlegen. Es gibt immer mehr alleinstehende Mütter, immer mehr Streit in Familien, es gibt immer mehr Arbeitslosigkeit. Dadurch, durch Verzweiflung trinken Leute, greifen zum Alkohol, nehmen Drogen. Die Leidtragenden sind die Kinder. Es gibt keine Menschen mehr, wo man richtig aufschauen kann, wo ehrlich sind. Auch in die Regierung, leider, kann man ruhig öffentlich sagen. Und ja, wo sollen die Menschen hingehen? Wer soll ihnen die Tür aufmachen? Das ist nur eine Frage zum Anfang. Ich habe eine kleine PowerPoint vorbereitet und wollte bitten, dass immer ein Bild gezeigt wird. Und ich sage dann kurz was dazu. Vielleicht das erste Bild. Ja, das Rettungsboot Düren stellt sich vor. Das bin nicht ich alleine, das Rettungsboot Düren. Wir sind ein ganzes Team und viele Helfer. Auch mein Mann hilft mit, auch die Gemeinde hat seinen Beitrag daran. Und als wir vor 5 Jahren nach Düren kamen, ist uns sofort aufgefallen, diese Not. Wir wohnen mitten in der Fußgängerzone. Wenn ich die Tür rausgehe, sehe ich da schon welche sitzen oder liegen. Oder morgens früh sehe ich schon Betrunkene oder Heroinabhängige und alles Mögliche. Und Ja, vielleicht mal das nächste Bild. Gut, das zu Düren. Ihr seht, Düren ist das zweitgrößte Drogenumschlageplatz in Deutschland, direkt nach Berlin. Weil da, wir sind ein Länderdreieck, wo Belgien direkt ist und Holland. Und dadurch ist halt diese Drogenrate so hoch. Und den Rest kann man ja da lesen. Es gibt viele Obdachlose, Arbeitslose. Die Kriminalitätsrate ist sehr hoch. Ich glaube auch an zweiter oder erster Stelle in Deutschland. Gleich das nächste Bild. So, wie hat das Rettungsboot angefangen? Als wir in die Gemeinde kamen, erst haben wir ja diese Not erkannt, dann haben wir direkt Menschen kennengelernt, die diese Not gesehen haben und sich Gedanken darum gemacht haben. Und es ist dann immer viel darüber gesprochen worden, da müssen wir doch was tun, wir müssen in die Parks gehen, denen Essen bringen, trinken, bringen, wir müssen als Gemeinde helfen. Und das ging dann so ungefähr 2 Jahre. Und nach 2 Jahren habe ich dann so gedacht, Herr, jetzt muss doch endlich mal was passieren. Die reden, die weinen, die Leute. Aber ich hatte nie gedacht, da irgendwie vorzugreifen oder so. Ich habe gedacht, die Leute, wo dann das so erkannt haben, die sollen doch endlich mal was unternehmen und handeln. Weil mein Mann ist Pastor, ich bin die Frau vom Pastor und wir kamen gerade neu da an, dann will ich da nicht direkt alles übernehmen, wenn ich da ankomme. Ich habe halt gedacht, Leute sollen die Gelegenheit haben, die Chance, so eine, wenn sie da was machen wollten. Wir haben dahinter gestanden, mein Mann und ich, da können die das tun. Wir helfen ihnen. Aber es hat sich nichts bewegt. Dann habe ich angefangen dafür zu beten, regelmäßig, in meiner stillen Zeit. Eines Morgens im August habe ich wieder dieses Thema angesprochen, dann sagte Jesus zu mir, auf was wartest du? Die Not wird nicht kleiner, die wird immer größer. Fang doch an. Boah, dann habe ich gedacht, ja, fang doch an. Ich wollte gar nichts anfangen. Ich wollte andere motivieren, helfen, was anzufangen. Gut, habe ich gedacht, Herr, wenn du sagst, fang doch an, dann wirst du auch dabei sein. Du wirst auch helfen. Dann hat Gott mir direkt gezeigt, wer dabei ist, wer mich ansprechen kann. Und ich habe dann gesagt, gut, ich mache jetzt Nägel mit Köpfe, habe dann die Leute angesprochen, direkt haben wir direkt eine Besprechung gehabt, so ein Teambesprechung, wir hatten direkt ein Team. Und dann habe ich gesagt, gut, wir machen jetzt direkt einen Termin, wann der erste Tag ist, wann wir anfangen mit der Arbeit. Auf was sollen wir jetzt noch warten? Gott hat gesprochen, fangt an, also fangen wir an. Wir haben dann alle eine Ausbildung gemacht und haben das alle gelernt, diese Arbeit zu tun. Denkt man, ne? Keiner von uns hatte die geringste Ahnung, wie wir diese Arbeit anfangen sollen. Heute, nach 3 Jahren, wissen wir mehr, könnte ich euch viel dann noch erzählen. Gut, das ist das Team von uns. Die Sonja hier, sie, diese junge Frau, die ist halt, ich bin die Leiterin von dem Team, sie ist die zweite Leiterin, so halt meine rechte Hand. Die anderen sind alle ganz treue Mitarbeiter. In der Mitte, die Judith, ist selber eine Ex-Heroinabhängige, ist auch Helfer, ist leider jetzt so ein bisschen zurückgefallen, das kommt auch. Sie kommt aber jetzt wieder in die Gemeinde. Nächste Bild. Ja, so sahen dann unsere ersten Treffen aus. Und zwar ganz wichtig, erstens, dass wir einen schönen gedeckten Tisch haben, dass wir Kerzenlicht haben, damit die Leute merken, sie werden bei uns behandelt wie andere auch. Nicht wie sie draußen behandelt werden, als Randgruppen. Bei uns sollen sie sich wohlfühlen. Und das tun sie auch, das bestätigen sie immer. Und ja, wie fängt man an? Wir sind eine kleine Gemeinde. Wir haben auch wenig Geld, aber wir haben einen großen, reichen Gott. Und wir feiern jetzt im Oktober die dritte Jahresfeier und uns hat noch nie an was gefehlt. Wir haben kein festen Einkommen dafür, aber wir haben immer alles, was wir brauchen. Ich weiß nicht wie, wir haben eine Kasse, die ist immer leer, aber wir haben immer zu essen für alle. Da kommen so 20 bis 30 Personen und die können gut essen. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn die dann eine warme Mahlzeit kriegen und Einmal in der Woche, ne? Machen wir dann dieses Treffen. Vielleicht wolltest du noch was sagen wegen dem Paul? Sagst du nachher? Okay. Ja, unsere Arbeit, was ist uns wichtig? Eine warme Mahlzeit. Jetzt kommt noch was. Therapie. Wir können keine Therapie bei uns in die Gemeinde machen. Bei mir wollen die Leute auffangen und vorbereiten für Therapie. Deswegen haben wir uns zusammengetan mit Teen Challenge. Kennt ihr Teen Challenge? Ja, ne? David Wilkerson, Kreuz und die Messerhelden. Und damit bin ich praktisch in die Gemeinde groß geworden, mit David Wilkerson, mit der Arbeit. Und habe halt meinen Sohn öfters dahin gebracht. Und ja, mit denen arbeiten wir zusammen, was ganz wichtig ist, sich sowas anzuschließen, weil das sind Fachleute. Wir können die Leute betreuen, wir können sie in Entgiftung bringen, wir können sie vorbereiten für die Therapie, aber keine Therapie mit ihnen machen. Aber es gibt auch Menschen, die schaffen das ohne Therapie. Es gibt Menschen, die nehmen keine Drogen, trinken keinen Alkohol, aber haben psychische Probleme oder werden mit dem Druck, mit der Welt nicht fertig. Solche Menschen, die nehmen wir auch auf. Und die kümmern wir uns auch, die besorgen mir Wohnungen und helfen sie bei den Behördengängen, wieder Papiere zu kriegen. Und ja, gleich auf die Fotos kann ich euch, das steht ja alles hier, Seelsorge machen wir, Wiederherstellung, ja, zum selbstständigen, geordneten Leben. Wir haben zum Beispiel jemand, der war 19 Jahre auf die Straße, dem haben wir dann die Papiere wieder alle besorgt. Wir haben zwei Frauen, die sind da unheimlich begabt und Gott hilft ihnen auch. Die gehen mit ihnen zu den Behördengängen, die besorgen ihnen Wohnungen. Wir bekommen auch immer die Wohnungslisten alle, wo billige Wohnungen sind. So ist das mit der Zeit jetzt alles geworden, dass wir jetzt wirklich eine gute Betreuung denen geben können. Dass sie halt selbstständig und geordnet leben können. So, und unser nächstes Ziel ist ein Auffanghaus, und zwar ein Haus, wo Betreuer mit drin wohnen, wo man die Leute vorbereiten können für eine Therapie. Und manche Leute, die brauchen ja keine Therapie, die können da wohnen, denen können wir vor Ort helfen. Und wir haben gemerkt, zum Beispiel haben wir da auch eine junge Frau, zwei Stück, die schaffen einfach noch nicht, allein ihr Leben zu bewältigen. Die brauchen immer noch Hilfe, jemand, der ihnen Grenzen setzt. Dann schaffen sie es. Und das kann man gut in so ein Haus. Deswegen suchen wir haben den Bürgermeister auch eingeladen. Man muss jeden ansprechen, wenn man so eine Arbeit macht, dass er uns hilft. Der kennt ja die Häuser, er weiß ja, was da so in die Stadt angeboten wird, dass wir ein billiges Haus bekommen, wo wir dann mit den Menschen dort wohnen können und ja, sie halt richtig betreuen dann können. Ganz wichtig ist die Gemeinde. Ganz wichtige Rolle spielt die Gemeinde hierbei. Die Gemeinde muss bereit sein dafür. Die muss die Türe öffnen. Wir haben auch die Gemeinde gefragt. Ich hab's halt leichter. Mein Mann ist der Pastor von der Gemeinde. Dann ist es nicht so schwer. Und den konnte ich halt überzeugen. Der war ja auch selber drogenabhängig. Der weiß, dass man Hilfe braucht. Ja, man muss die Gemeinde fragen, sind alle einverstanden? Man kann nicht einfach so eine Arbeit anfangen. Da muss man halt mit dem Gemeindeältestenrat und dem Pastor sprechen. Auch mit allen Mitgliedern. Wir haben alle Mitglieder gefragt, wir hatten eine Versammlung gemacht und alle waren einverstanden. Die haben gesagt, wir wollen diese Menschen helfen. Man muss auch sich schützen. Es gibt Kinder in der Gemeinde und auch Leute, die sind krank oder empfindlich. Man muss halt immer alles desinfizieren, darauf muss man achten. Und ja, das muss man halt alles lernen. Man muss auf seine Geschwister in die Gemeinde Rücksicht nehmen. Die brauchen auch ihr Gottesdienst und man muss halt darauf achten. Man kann jetzt nicht einfach die ganzen Leute hier reingestürmt kommen lassen. Wir machen das so, wir haben einen extra Raum. Unten ein großer, und da haben wir dann donnerstags, auch sonntags kommen schon welche zum Gottesdienst. Die müssen sich aber dann halt auch benehmen und die anderen Leute nicht belästigen. So. Ich habe noch 5 Minuten Zeit, glaube ich. Ja, ich wollte nur ganz kurz noch sagen, wie gestalten wir so eine Zeit? Wir haben am Anfang gedacht, ach, wir machen nur Essen da haben wir auch, ich will noch was zum Essen vielleicht sagen. Diese Frau und noch eine Frau, die haben in der Großküche gearbeitet und der Chef hat uns jede Woche das Essen geliefert. Also das Beste vom Beste mit Vorspeise, Nachspeise. Wir haben alles bekommen von dem Chef, wo sie gearbeitet haben, jeden Donnerstag zum Essen. Die hatten das beste Essen bekommen. Und vielleicht können Sie ein paar Bilder noch so. Ja, das ist Karl. Er war, wie lange war er? 12 Jahre hat er am Friedhof geschlafen. Psychisch krank, kein Alkoholiker oder Drogenabhängiger. Hat jetzt eine Wohnung und wir haben ihm auch geholfen, von der Straße wegzukommen. Kommt ganz treu in die Gemeinde, ist so eine Art Hausmeister. Macht er mit Liebe, vorne sauber, die Mülltonne rausstelle und so. Und so sieht dann unser Treffen aus. Und wir haben gesagt, wir haben am Anfang gedacht, wir geben denen nur Essen, ach, keine Predigt, kein Lobpreis, dann denken die, die kommen in so eine Kirche, dann hauen die direkt wieder ab. Aber dann hat Gott zu uns, zu dem ganzen Team gesprochen. Nein. Die sollen die immer hören, weil das sind Menschen, die können den anderen Tag nicht mehr leben. Die sollen wissen, sie können zu Jesus kommen, sie können ihr Leben Jesus geben. Und das ist ganz wichtig. Und dann haben wir so eine Freiheit bekommen. Wir machen da Lobpreis, wir machen eine kurze Andacht und immer so, dass sie wissen, es gibt einen Gott, ich kann den annehmen und bin gerettet, wenn mir was passiert. Das ist uns ganz wichtig geworden. Und sie hören auch zu. Sie freuen sich darauf. Sie haben schon Lieblingslieder, die wir dann im Lobpreis singen und sie benehmen sich auch ganz anständig. Und da muss man auch Disziplin mit ihnen auch üben. Das sind sie ja nicht gewöhnt, wenn sie auf die Straße und so sind. Und ja, ich könnte es noch viel erzählen, aber ich höre jetzt auf. Ich gebe an meinen Mann weiter. Er kann erzählt bestimmt auch noch ein bisschen. Ich will nur sagen, diese Arbeit gibt so viel zurück, so viel hundertfach mehr als wir geben. Gibt diese Arbeit zurück. Und wir hören so viel wunderbare Zeugnisse, wo Menschen sagen, diesmal, das einmal in die Woche wie ein normaler Mensch behandelt zu werden, das ist mein wichtigster Zufluchtort in meinem Leben. Weil ich hier als normaler Mensch einmal ein paar Stunden behandelt werde. Wir haben noch eine Kleiderkammer eröffnet, dann bekommen sie auch frische Kleidung. Ja, da haben wir eine Aufführung gemacht, dass der Karl bei unserer Jahresfeier. Da hat er einen Bettler gespielt, das hat er ja lange gemacht, hat er gesagt, das könnte er gut. Ja, jetzt komme ich auch zum Ende. Ja, und ich danke euch, dass ich mit euch das mitteilen durfte und Gott segne euch. Wir stehen nachher noch für Fragen zur Verfügung. Ich habe hier noch so ein paar Zettel, wer interessiert ist, kann sich das nehmen. Das ist über unsere Anschließung mit Teen Challenge, wie wir da zusammenarbeiten mit ihnen. Dankeschön.
Vielleicht taucht die Frage auf, wie beginnt man denn das? Wie erreicht man denn diese Menschen? Also ich bin jahrelang auf die Straße gegangen und wollte normale Menschen erreichen. Und es ist mir nicht geglückt. Jetzt fällt alles runter. Bis wir dann in die Parks gegangen sind, wo sich diese Leute aufhielten. Eigentlich ging es los mit einer Frau, die war auch auf dem Bild am Anfang, wo man gesehen hat, der Schild Düren, das ist die Birgit. Und die kam in die Gemeinde, es war eigentlich, die Gemeinde war geschlossen. Plötzlich klopft sie da mit einem Mann und die kommt da rein, total fettig. Und da habe ich nichts anderes gewusst, als mit ihr zu beten. Hab mit ihr gebetet und dann fragte ich, willst du dein Leben Jesus geben? Sagt sie, ja. Und ich habe es nicht ernst genommen. Ne? Und dann hat sie mich angerufen, ich will raus aus meiner Familie. Sie hat eine offene Ehe gehabt, ihr Mann. Das war furchtbare Zustände dort. Ich möchte in ein Frauenhaus. Dann habe ich sie überall rumgefahren, habe kein Frauenhaus gefunden, die sie aufnimmt. Dann bin ich bis nach Köln gefahren. Dann gab es ein Frauenhaus, die es aufnahm. Und ja, dann haben wir sie nach Teen Challenge gebracht. Dann wollte sie abbrechen. Und ich habe sie dann ermutigt, dort zu bleiben. Bin auch fast 1000 Kilometer hin und zurück gefahren, weil ich wusste mir keinen Rat, ich habe das aber auf mir genommen. Und dann ist sie da, 9 Monate, ne, war sie da, und dann kam sie zurück. Und die war das Zeugnis in der Stadt. Sie war im Rollstuhl, sie konnte kaum noch atmen, aber die hatte Sauerstoff bekommen, und jetzt auf einmal war sie fit. Sie hatte keine Zähne mehr ins Mund, wir gingen mit ihnen zu Ärzten, das alles, dann auf einmal war sie total verändert. Ja, und sie will Pastorin werden. Und dann habe ich natürlich gesagt, wenn du eine Pastorin werden willst, dann musst du deine Zähne machen lassen, dann musst du sauber rumlaufen, und das hat sie dann getan. Und damit wurde sie ein großes Zeugnis. Man muss, wenn man 3, 4 Leute erreicht hat, dann machen sie Selbstwerbung. Ja, und so ging es mir manchmal bis zu 38 Drogenabhängige und Obdachlose. Wir haben fast keinen Platz mehr in der Gemeinde unten. Und dann, was wichtig ist, wie geht man mit diesen Leuten dann um? Manche kommen da rein, wollen sich schlagen, ja, und schreien da rum. Da muss man schon ein bisschen rangehen, ja. Ich habe das gestern die Grins erzählt. Und man meinte immer, da muss ein starker Mann und jetzt zur Ruhe, zur Ordnung machen. Aber es ist nicht so, eine Frau muss dahin gehen. Und dann hören die auf einmal, ja. Und man muss ihnen klar machen, hey, wir sind hier ein Gotteshaus, wir wollen euch helfen, wir wollen euch das Gutes tun, also benimmt euch. Und sie tun das. Sie tun das. Wir haben praktisch gegenüber von unserer Gemeinde ist auch eine Drogenarbeit. Wie heißt die nochmal? Diese Café Leger. Und da gibt es Spitzeln. Die Leute, die dort arbeiten, kommen getarnt bei uns in die Gemeinde und gucken, warum die meisten Leute jetzt bei uns kommen. Und dann hat sich eine Frau dort offenbart und hat da rumgeschrien, das ist doch eine Sekte hier. Ne, die war wütend. Und jetzt am Donnerstag ist sie gekommen und sie war erstaunt. Sie war inzwischen dann öfters da gewesen, sie war erstaunt, sie hat sich unterhalten mit meiner Frau und sagte, ich möchte noch 2 Stunden ehrenamtlich mit euch arbeiten. Ja. Also ist schon sehr, sehr gut, ne? Natürlich ist es Arbeit, man muss sich mit Gerüche auseinandersetzen, aber im Gottesdienst sprechen wir sie auch an. Sie dürfen nicht betrunken in Gottesdienst kommen. Sie kommen zwar, wir schmeißen sie trotzdem nicht raus, ja, aber wir versuchen ihnen klarzumachen, dass sie das respektieren, und es gelingt uns zum größten Teil. Ja. Gut, jetzt komme ich zu das Wort Gottes. Nutze die Zeit. Wir leben als Christen in einer herausgeforderten Zeit. Gerade auch hier in Deutschland. Ja? Was passiert mit uns? Es ist so, wir haben Bekannte, die sind von Amerika. Die haben uns jetzt erzählt, in Amerika machen zurzeit pro Tag circa 100 Gemeinden zu. Große Radiostationen, christliche, schließen. Und auch, ich bin auch auf die Bibelschule und ich kenne dort viele Pastoren und Gemeinden. Und auch da, wo ich kenne, wir machen hier in Deutschland einige Gemeinden zu. Warum? Warum? Ich möchte euch heute Morgen eine Frage stellen. Darf ich du sagen? Ist das okay, ja? Ich möchte heute Morgen dir eine Frage stellen. Wer bist du? Was ist deine Identität im Herrn? Stell dir mal diese Frage selbst, okay? Herr Jesus, ich möchte dir danken für diesen Morgen. Ja, so wie das Bild heute Morgen war, dass die Blume sich in die Sonne stellt, so wollen wir uns jetzt zu dir hinwenden, Herr. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du dein Wort segnest, Herr. dass du dein Wort lebendig machst und dass es heute Morgen zu unseren Herzen spricht. Segne diese Gemeinde, segne jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Amen. Was ist deine Identität? Ich weiß nicht, als ich Jugendlicher war, Jugenderwachsener, sah ich gerne Horrorfilme, ja? Oder so Filme, wo sich Menschen verwandelt haben. Dr. Jekyll und Mr. Hyde gab es da einen Film. Oder vielleicht was jetzt modernes ist, der verrückte Professor, ja? Da war ein Professor auf einer Schule mit Jerry Lewis, ist der Schauspieler dort, und der hat da rumexperimentiert und plötzlich findet er ein Mittel aus, den trinkt er, dann merkt man erstmal, es ist ein unwahrscheinlicher Kampf, findet statt, die Verwandlung, die schmerzt, die tut weh, er wird hin und her gerissen und plötzlich wird von diesem alten, verkommenen Professor ein schöner Mann, wo alle Frauen drauf losfliegen. Und er ist der Partymacher. Ja, das hat eine Verwandlung stattgefunden. Ne? Und nach einer gewissen Zeit ging die Wirkung dann zurück und er hat sich wieder zurückentwickelt. Oder dann gibt es Filme, so Werwolf nennt man das. Ja, kennt ihr vielleicht, ja? Wo beim Vollmond der Mensch sich dann in einen Wolf verwandelt. Die Krallen kommen raus, das Gesicht zieht sie und plötzlich sieht er aus wie ein Wolf, voll behaart. Ja, es passiert eine große Veränderung und diese Veränderung ist ein Kampf. Ja, man sieht, wie sich die Menschen dort quälen, bis sie dann zu das Neue verwandelt werden. Soll ich euch sagen, wir müssen uns auch verwandeln. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also hier steht es auch, oder? Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung oder eine neuere Übersetzung sagt eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich war ja nicht immer Christ. Meine Frau hat ja schon gesagt, ich war fast 17 Jahre drogenabhängig. Ja, und ich habe am Tag manchmal 600 Euro gebraucht. Nee, Mark war es da. 600 Mark nur an Drogen. Ich hatte Kokain geholt. Und Kokain hat ein Gramm 200 Euro gekostet und davon habe ich 3 Gramm gebraucht. Und ich hatte eine Zeit, da habe ich sehr viel Geld verdient. Und ich war Autohändler, hatte einen großen Platz voll mit Autos. Und da habe ich ungefähr 5 Jahre gebraucht, bis ich bankrott war. Ja, alles verkokst. Unsere Ehe war kaputt, alles. Und dann kam Jesus in mein Leben. Und da hat sich eine Verwandlung in mir getan. Ich selbst hätte mich nie verändern können. Ich habe oft geweint, habe meine Kinder, weil ich meine Kinder sehr geliebt habe, ja, und habe meine Kinder so angesehen und ich wusste, ich mache nicht mehr so lange, weil mir kam das Blut schon von der Nase, ich habe Blut gespuckt. Also war da schon ganz heftig. Und dann kam Jesus in mein Leben. Und ich bin eine neue Kreatur geworden. Ja? Wie passiert diese Verwandlung denn in uns? Wie passiert das? Das erste ist, wir müssen ehrlich sein zu uns und zu Gott. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, Buße tun, dann kommt der Heilige Geist in uns. Und der verwandelt uns. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Und wenn ich verwandelt bin, dann fange ich auch an, Gott zu lieben und ihn ernst zu nehmen. Und immer mehr wird das dann sichtbar. Ein Mensch, wenn sich zu Werwolf verwandelt, dann wird das sichtbar, oder? Und ein Nichtchrist, der sich zu einem Christ verwandelt, er muss sichtbar werden und kein Agent sein. Wo fängt das an, wo er sichtbar werden soll? Zuerst in seine Familie, in seinen Freundeskreis und dann draußen in die Welt. Ein Christ muss sichtbar werden. Diese Verwandlung. Wir haben in Troisdorf eine Gemeinde gegründet mit Roma. Das sind auch Chaoten. Ja, wirkliche Chaoten. Und einer so, der nicht direkt der Chef, aber einer so, wo sie alle ein bisschen Achtung von ihm haben, der ist verheiratet mit meiner Frau, ihrer Schwester. Und dann kam meine Schwägerin zu mir und sagte, mein Mann ist total verändert. Ist total verändert. Zum Positiven. Es hat eine Verwandlung stattgefunden. Seine Familie hat sich alle bekehrt, weil sie die Verwandlung auf ihm gesehen haben. Das muss passieren. Ich muss eine neue Schöpfung sein in Christus. Das ist meine Identität. Wer bin ich? Ich bin ein Himmelsbürger. Ja. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Lesen wir mal weiter. In Vers 18, also wir sind noch in 2. Korinther 5, Vers 18 und 19. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versehnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versehnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnete und ihnen das Wort von der Versehnung gelehrt hat. Also was ist passiert? Was ist mit unserer Verwandlung passiert? Wir sind versehnt worden mit Gott. Ich bin versehnt worden mit Gott. Und das hat mich umgehauen vor Freude. Ich habe Gott zu Gott gesagt, Gott, du hast mir mein Leben geschenkt. Ja, und den will ich dir widmen. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als Gott zu dienen. Ich war ein Rebellant gegen Gott. Ich war wirklich was Schlimmes. Ich habe jetzt keinen umgebracht, ja. Aber ich habe jeden, den ich abziehen konnte, habe ich abgezogen, betrogen. Und Gott hat mir vergeben. Gott hat mich da rausgeholt. Ja, und hat mich zurückgebracht in die Gegenwart Gottes. Da hat Jesus mich rausgeholt. Und das hat ihn einen großen Preis gekostet. Es kostete ihn sehr viel. Danach wurde meine Frau gläubig, weil sie hat gesehen, hey, mein Mann ist eine neue Kreatur. Ich musste kein Getränk trinken. Der Heilige Geist hat mich verändert. Und dafür gehört nur die Ehre Gott und keinen anderen. Vielleicht kannst du dich mal an deine Entscheidung, es gibt ja Christen, die werden in die Familie großchristlich, aber irgendwann musst du selbst eine Entscheidung für dich treffen, oder? Wo du sagst, ja, ich will Gott folgen oder nicht. Und erst ab dieser Entscheidung fängst du an, Gott kennenzulernen. Nicht nur von Hören und Sagen, sondern dann wirkt Gott in deinem Leben. Vielleicht kannst du dich erinnern, wie es war, als du diese Entscheidung getroffen hast. Also als ich Jesus in mein Leben angenommen habe, mich hat keiner bekehrt. Ich war im Schlafzimmer alleine und der Geist Gottes, jetzt weiß ich, dass es das Geist Gottes war, der war dort und ich habe mich entschieden. Ich habe gesagt, Gott, ich lebe jetzt nur noch für dich. Und ich war so glücklich, dass ich auf die Straße jeden umarmen konnte. Wir waren in die Gemeinde, das ging bei uns wie eine kleine Erweckung. So viele Sinti haben sich bekehrt und dann kamen wir alle in eine Gemeinde rein. Dann saßen wir hier und unsere deutschen Geschwister saßen da, getrennt. Und dann haben wir gemacht, das geht nicht so. Dann haben wir sie umgepackt. Wir haben noch nach Zigaretten und alles gestunken. Ja, umgepackt und sie Liebe gegeben. Und auf einmal war das gemischt und da war kein Unterschied mehr. Das macht die Liebe Gottes. Wenn die Liebe Gottes dein Herz trifft, dann gibst du das weiter. Gott hat mich versehnt. Jesus hat mich versehnt mit dem Vater. Was bedeutet das für mich? Was habe ich da draus gemacht? Ist es für mich noch wichtig? Bedeutet es noch für mich was, dass ich für Jesus Christus lebe? Warum gehen in Amerika jeden Tag fast 100 Gemeinden kaputt? Schließen, warum? Ist es vielleicht darum, dass wir Christen zu sehr egoistisch werden oder uns zu sehr mit der Welt verbinden? Verwässern wir das Evangelium so sehr? Was steckt dahinter? Jetzt komme ich zu das, wer du bist. Soll ich euch mal eure Berufung verraten? Ja? Jeder, der hier drin sitzt, der ein wiedergeborener Christ ist, hier verrate ich jetzt deine Berufung. Okay? Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also was ist deine Berufung? Ein Gesandter Christi. Oder eine andere Übersetzung sagt, ein Botschafter Christi. Das ist deine Berufung. Du bist ein Botschafter Christi. Was machst du da draus? Wenn du in ein anderes Land kommst und einer klaut dir deine Papiere und dein Geld, wo gehst du hin? Du kennst die Sprache nicht? Dann suchst du die Botschaft auf, oder? Eigentlich. Um dort Hilfe zu kriegen. Und so bist du ein Botschafter des Himmels. Das müssen wir uns mal bewusst sein, was wir sind. Wir sind anstelle Jesus hier auf Erden. Wir sind es. Jesus hat uns das übertragen. Was für eine Bedeutung hat das für uns? Sind wir uns darüber ganz klar, wer wir sind? Unser Auftrag ist es, Menschen mit Gott zu versehnen. Was machen wir da draus? Ich weiß, in Deutschland ist es ziemlich schwer. Ich weiß das. Aber trotzdem sollten wir dieses Land nicht aufgeben. Ja? Wer soll denn die Botschaft weiterbringen, wenn nicht wir? Warum sollen wir uns schämen für Gott? Warum? Was ist in uns das manchmal peinlich ist, über Gott zu sprechen? Oder uns erkennen zu geben? Warum? Warum ist das? Was ist das in uns? Das tun die Moslems nicht. Und Paulus hat das auch nicht getan. Paulus wusste, ich bin ein Botschafter des Herrn. Und er ist rumgereist und hat überall Gemeinden gegründet. Hat den Menschen versehnt mit Gott. Ein Ehepaar, den wir gut kennen, meine Frau und ich. Ja, er ist Amerikaner, sie ist Österreicherin. Und sie sind nach Holland gezogen, nach Amsterdam. Ja, und hatten dort ein Nagelstudium geöffnet. Beide sind Christen. Und wo? In das Rotlichtmilieu. Und dann kamen die Prostituierten dorthin. Natürlich in Nagelstudio, kann man sich ja vorstellen, ja. Das war ungefähr vor 15 Jahren oder wie lange, da war es noch nicht so populär wie jetzt. Und in eine kurze Zeit haben sich dort 3000 ungefähr Prostituierte bekehrt. Und eines Tages kam ein Mann rein mit seiner Frau oder seiner Freundin. Ein sehr auffallender, hübscher Mann. Ein Bodybuilder, sehr gut gekleidet. Der kam rein in dieses Geschäft, setzte sich mit seiner Frau hin und eine Frau machte seiner Frau die Nägel. Und die Chefin, die unsere Freundin ist, die kam dorthin und wollte höflich zu ihm sein und wollte ihm was anbieten zu trinken. Er sah sie an und seine Reaktion war: Sie hat sich erschrocken, ja, ging weg und dachte sich, was ist mit denn? Hat aber nichts gesagt. Ja. Einige Wochen später wird taucht auf, er mit seiner Freundin. Wieder dasselbe Bild. Die Chefin denkt, ja gut, ich versuche es jetzt nochmal. Sie ist schon vorsichtiger hingegangen und fragte ihn, darf ich Sie was zum Trinken holen? Er sagt sie an und machte Das ist Tatsache. Und das ging hin und her und das ganze Geschäft hat das mitgekriegt, weil er so laut gebrüllt hat. Und eines Tages kommt er zu ihr hin und sagte, darf ich hier arbeiten? Dann sagt sie, warte, ich muss meinen Mann fragen. Ne? Dann ist sie hingegangen zu ihrem Mann und sagte, Wayne, der will arbeiten hier. Dann sagt er, willst du, dass wir unser Geschäft schließen? Willst du das? Aber entscheide du. Jedenfalls, sie war sehr barmherzig und hat gesagt, gut, du kannst hier anfangen. Natürlich hat er angefangen und das ist auch nicht was Ungewöhnliches. In so einer Nagelschule arbeiten auch Männer. Ne? Sie hat ihn angelernt dort wahrscheinlich und er hat dann dort die Frauen bedient. Und alle Frauen wollten zu ihm. Sie himmelten ihm an. Und wenn eine Frau mit ihm ein Gespräch anführen wollte, seine Reaktion war Und das ging dann so weit, dass ihn die Chefin genommen hat und ihn in ein Zimmer gezogen hat und sagte, willst du, dass wir hier schließen? Ich habe dich hier angestellt. Warum tust du das? Ja? Was ist mit dir los? Dann zieht er seine Jacke aus, ja, saß vor ihr, knöpfte sein Hemd auf, aus und in seinem ganzen Oberkörper waren Narben. Man hat in ihm Zigarren ausgedreht. Mit Gabeln hat man in ihn hineingestochen. Und die Chefin war verstandlos. Und sie fragte, wer hat dir das angetan? Wer hat das mit dir gemacht? Und er sagte, meine Eltern. Sie guckte auf ihn und sagte sie zu ihm, du brauchst Jesus. Willst du Jesus in dein Leben annehmen? Er sagte, ja, ich möchte diesen Jesus annehmen. Und dann beteten sie unten und er war eine neue Schöpfung. Aus mit das Ja, er hat sich normal benommen, ganz normal. Und er war ein Zeugnis in seiner Familie. Nun hat sich das so rumgesprochen, was dort alles passierte in diesem Nagelstudium. Und einige Pastoren dort, die auch in die Gegend waren, dachten sich, was machen diese komischen Christen dort? Lasst uns doch mal reingehen und sie beobachten. Die waren negativ. Ich glaube, 4 Pastoren sind dort reingegangen und haben sich hingesetzt und haben sich da umgeguckt, da haben das beobachtet, was da passierte. Da war auch so ein Bistro drin, da waren sie wahrscheinlich gesessen. Und eigentlich ganz normal, die haben sie so nicht so betrachtet, die Chefin war schon ein bisschen aufgeregt, ja. Und dann geht die Tür auf und kommt ein Ehepaar rein und plötzlich kriegt dieser Mann bricht aus. So, ne? Also ganz schlimm. Und die Chefin dachte, jetzt sind die Pastoren da, was macht der hier? Und plötzlich hört sie eine Stimme, geh und knall ihn eine. Dann sagt sie, nee, das kann ich doch nicht machen, der bringt mich um. Geh und knall ihn eine. Und sie nicht lange gewartet, hingelaufen und hebt auf und bauf, gibt ihn eine. Er schubt sie weg und läuft zu dem Tier, zu dieses Ehepaar. Und er sagte, ich vergebe euch. Es waren seine Eltern. Darum ist er nochmal so ausgeflippt. Ich vergebe euch. Sie haben sich umarmt. Haben geweint. Dann ging die Chefin dorthin, sagte, was ist passiert? Was ist los? Und er sagte, ich habe zu Gott gesagt, wenn du möchtest, dass ich meine Eltern vergebe, dann musst du mir eine Ohrfeige geben. Deswegen musste sie in eine knallen. Und da ging es klack. Was will ich damit sagen? Wenn man ein Christ ist, der sein Christentum lebt, dann versöhnt man Menschen mit Gott. Diese ganze Familie, sie waren Moslems, sie haben sich alle bekehrt. Der Vater, die Mutter sind gläubig geworden. Preist den Herrn. Wir haben einen lebendigen Gott. Es macht einen Unterschied. Ich sage das jetzt zur Ehre Gottes, weil ich weiß, ich lebe nur aus Gnade. Bei uns gibt es eine Familie, also so mehrere Familien, eine Familie, deren, also die Frau, die ist nicht gläubig, der Mann auch nicht, aber die Tochter ist gläubig, der Schwiegersohn ist gläubig, der Sohn ist gläubig. Und da ist so eine ganze Familie eigentlich in dieser Familie, die gläubig sind. Und dann hat man diese Frau zu einer Routineuntersuchung im Krankenhaus gebracht. Und ich kenne diese Frau schon sehr lange. Und ich und ein Bruder sind angerufen worden. Wir sollen doch hingehen, für sie zu beten im Krankenhaus. Und dann dachten wir, ja, warum wir? Die hat doch eine ganze Familie, die Christen sind. Und dann hat die Frau gesagt, ich will diese Christen nicht. Ich möchte, dass die richtigen Christen kommen und für mich beten. Das wusste, und sie war gottlos. Und sie hat uns rufen lassen. Wir sind hingefahren, haben für sie gebetet und haben gefragt, ob sie ihr Leben Jesus geben will. Dann sagt sie, ich kann es nicht. Ich möchte es zwar, aber ich kann es nicht. Das lässt mein Mann nie zu. Der schlägt mich kaputt. Weil sie eigentlich ein Teil war, die Familie versorgt hatte. Und sagte sie, ich kann das dann nicht. Ich kann nicht ehrlich dann leben. Und sie wollte aber schon den Weg mit Gott gehen. Na gut, wir wollten sie auch nicht überreden. Wir sind gegangen. Nächsten Tag oder nach zwei Tagen hat sie uns wieder rufen lassen. Wir sollen doch wiederkommen zu beten. Dann haben wir gebetet mit ihnen und der Geist Gottes war da. Und sie sagte, es ist mir egal, was mein Mann sagt. Ich will Gott haben. Dann hat sie ihr Leben Jesus gegeben. Und dann sagt sie, mir ist jetzt eine große Last abgefallen. Ja. Und sie möchte jetzt den Weg mit Gott gehen. Es war eine Routineuntersuchung. Ein paar Tage danach stirbt sie. Aber wisst ihr, was interessant war? Wir haben sie versöhnt mit Gott. Wir haben sie versöhnt mit Gott. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung, Menschen zu versöhnen mit Gott. Jetzt komme ich zu der letzten Geschichte. Paul, der war vorhin auf dem Bild, ihr kennt ihn nicht, aber wir kennen, das war so der erste Obdachlose in unserer Gemeinde. Er kam rein, es war wirklich eine Zumutung. Die ganze Gemeinde stank nach ihm. Du konntest es wirklich nicht aushalten, neben ihm zu sitzen. Da, wo er gesessen hat, war meistens frei. Und dann, wie meine Frau schon gesagt hat, dann haben wir die Gemeinde gefragt. Seid ihr bereit, dass wir diese Menschen dienen? Ja? Seid ihr bereit? Und die Gemeinde hat gesagt, ja. Ja? Die Gemeinde hat gesagt, ja. Dann haben wir diesen Mann herausgeholt. Ich war in seine Wohnung drin gewesen. Also man kann sich nicht vorstellen, dass in so einem Raum Menschen liegen können. So hat das da ausgesehen. Wir haben ihn rausgeholt, haben ihm Liebe gegeben, haben ihm Kleidung gegeben, ich habe gesagt, Paul, geh dich duschen. Ja, und ich hatte diese Freiheit. Man muss mit denen auch so umgehen. Ja, sonst geht es nicht. Man muss sagen, hey, du musst dich duschen, es geht nicht so, du bist ein Anstoß für andere Leute. Das habe ich denen gesagt. Und meine Frau auch. Gut, er hat es halt nicht so richtig gepackt, aber er hat sich schon verändert. Er hat manchmal 3-4 Monate dieselbe Kleidung angehabt. Und wir hatten Kleidung, aber er hat es eigentlich nicht so richtig kapiert. Aber wir haben mit ihm rumexperimentiert. Und dann haben wir ihn ja zu Teen Challenge geschickt. Er war kein Alkoholiker. In dem Sinne, er war psychisch krank. Ja, er hat zwar auch getrunken, aber jetzt nicht so wie ein Alkoholiker. Und dort, wie er da war, die wollten ihn eigentlich nicht aufnehmen, weil wir unsere Beziehung gut haben. Da haben sie doch gesagt, weil er ja kein Drogenabhängiger war oder Alkoholiker, richtig. Dann haben sie ihn aufgenommen und die hatten auch das Problem, weil er so gerochen hat. Ne? Und dann ist er Koch geworden. In diesem Programm, also da in diese in der Therapiestelle. Dann hat er dort gekocht. Dann hat er sich dort, als er die Therapie vorbei hatte, hat er sich dort eine Wohnung geholt und ist dort geblieben und besuchte die Gemeinde dort. Er wurde richtiger Christ. Aber er war auch sehr krank. Er hatte Herzprobleme. Und vor einigen Monaten ist er gestorben. Aber was will ich damit sagen? Wir haben ihn versöhnt mit Gott. Wir haben ihn in den Himmel gebracht. Ist das jetzt stolz, was ich sage? Nein. Es ist so. Das steht hier. Wir sind Botschafter Christi. Wir sind an seine Stadt hier. Und das müssen wir ausnutzen. Sonst geht dieses Land zugrunde. Ja. Dieses Land ist sehr finster geworden. Ja. Wo doch mal super Menschen hier rausgekommen sind, wie Luther und so. Ja. Aber das Land ist finster. Es ist sehr dunkel. Ich bin manchmal in die Tschechei. Ja, da kann man jeden Tag eine Gemeinde gründen, wenn man fit ist. Da fährt man in ein Ghetto rein, nimmt ein Keyboard raus, macht Musik und predigt, bekehren sich 50 Leute. Das ist wirklich wahr. Holt man noch ein bisschen Kleidung mit, bumm, hat man ihr Herz gewonnen. Aber was ist mit dir? Wer bist du? Lohnt sich das, Gott zu dienen? Lohnt sich das, ein Diener Christi oder eine Dienerin Christi zu sein? Weißt du, wenn du den Herrn dienst, dann kriegst du Freude. Du kriegst Freude. Es ist ja nicht so, dass du sagen musst, ja, ich bin jetzt Christ, ich muss jetzt Gott dienen. Das gehört ja dazu. Nein. Wenn du so eine Erlebnisse erlebst, dann weißt du, wie wunderbar Gott ist. Wie wunderbar das ist, wie sehr Gott Menschen schätzt. Wie sehr doch Gott Menschen liebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. So sehr ist die Liebe. Und jetzt sind wir hier als die, die ihn jetzt hier auf dieser Erde vertreten. Was machen wir draus? Lohnt sich das? Ich werde euch jetzt einen Videoclip zeigen. Wir gehen auf, glaube ich, 5 Minuten. Kann ich 5 Minuten überziehen? Ja. Der geht nur 5 Minuten. Aber da ist eine Belohnung zu sehen. Okay? Kann man diesen Clip mal abspielen? Halleluja, Herr. Herr Jesus, so möchte ich dich jetzt an diesem Friedenvormittag bitten, dass du unsere Herzen jetzt bewegst, Herr. Herr, am Anfang stand der Spruch in Matthäus 25, Vers 40. Alles, was ihr meinen Geringsten tut, tut ihr für mich. Herr, und ich möchte dich jetzt bitten, dass dein Heiliger Geist jetzt unsere Herzen anrührt, Herr. Vater, und ich möchte dich bitten, lass es jetzt nicht zu, dass der Teufel das Wort raubt, im Namen Jesus. Herr, du bist ein Belohner, Herr. Gott, und ich möchte dich bitten, dass du aufdeckst die Täuschungen, die Ablenkungsmanöver des Teufels, womit er uns einfach ablenkt von das Wesentliche. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns Liebe in unseren Herzen gibst, Menschen, Kinder zu dienen. Herr, es ist so wichtig, in einer Welt, die immer finster wird, ein Licht zu sein. Gott, ich bitte dich für diese Gemeinde, dass du diese Gemeinde ganz mächtig segnest, Herr. Dass du das Pastoren-Ehepaar ganz mächtig segnest, die Leitung ganz mächtig segnest, Herr. Gott, und du siehst, dass diese Gemeinde auch offen ist, Menschen zu helfen. Vater, und ich bete zu dir, dass du ihnen das ermöglichst. Dass du einfach auch Menschen heute Morgen anrührst, die sagen, ja, ich will mithelfen. Ich will in die Kinderarbeit mithelfen. Ich will mithelfen, die Obdachlosen zu erreichen. Ich will mithelfen. Ich stehe hier, Gott, und ich will ein Botschafter von dir sein. Halleluja. Ich möchte jetzt mal fragen, wer möchte heute Morgen sagen, Herr, ich möchte ganz neu mit dir anfangen. Ich möchte ganz neu mein Leben auf dich ausrichten. Dann gib mir einfach mal ein Handzeichen, ja? Wer möchte das? Heb deine Hand ruhig hoch, schäm dich nicht. Ja, wenn du vor den Herrn jetzt stehst und sagst, Gott, ich will ganz neu ein Botschafter für dich sein. Egal, ob du es noch nicht weißt, wie du das machen tust, aber der Geist Gottes wird dir das zeigen, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst. Ich möchte diese Gemeinde dienen. Ich möchte dir dienen. Dann gib mir jetzt ein Handzeichen, bitte. Danke, danke. Herr Jesus, du siehst diese Hände, die jetzt nach oben gegangen sind. Vater, und ich bitte dich, dass die nächsten Tage dein Heiliger Geist zu ihnen redet. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ihnen Freude und Mut schenkst, dein Reich zu bauen. Herr, ich bitte für diese Personen, dass du ihnen eine ganz besondere Salbung schenkst. Eine ganz besondere Salbung, Gott. Ich danke dir, Herr. Amen.